Und zwar so, dass Gott geehrt wird und dass sich Reich Gottes manifestiert. In welcher Form auch immer. Gott hat uns da ein ganz breites Instrumentarium gegeben. Wir können beten, können ein Wort der Weisheit für eine Situation empfangen, können einen Impuls bekommen für eine andere Person, gehen hin und sagen, du, ich habe den Eindruck so und so und Gott sagt dir, hey, hab keine Angst und morgen geht die Sonne wieder auf oder keine Ahnung. Es gibt prophetische Lieder, Predigt sollte immer prophetisch sein, auch geistinspiriert und Orientierung bietend. Es gibt im Neuen Testament und auch im Alten sehen wir so prophetische Handlungen. Denk an den Paulus, den der Agabus gebunden hat und gesagt, so wirst du gebunden, geführt werden vor Könige und wirst mich bezeugen. Ja, so spricht Gott. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum. Und heute wollte ich sprechen über das Abenteuer der Geistesleitung. Die Christine hat mir eine Wegbeschreibung geschickt und ein schönes Bild, aber ich habe mich dann doch auf meinen Navi verlassen.
Hätte ich auch.
Man kann sich's ja ohne Navi nicht mehr vorstellen. Also ich kenne noch die Zeit, wo man, wenn man wohin gefahren ist, hat man geguckt im ADAC Autoatlas. Ja. Wenn ich nach Düsseldorf bin oder Leverkusen oder München oder Berlin, habe ich mir einen Falkplan gekauft, so einen Falkplan. Ja. Wenn man den ausgebreitet hat im Auto, kommt man nichts mehr sehen nach vorne raus. Ne? Das ist ein Riesending. Aber man ist doch tatsächlich, man ist mit dieser Karte, Herr Schwarz-Ziel. Also, es hat immer geklappt. Gut, Frauen haben das einfacher gemacht. Meine Frau hat lieber angehalten und gefragt. Auch 2-3 Mal. Ich hatte dann, wenn ich keine Karte hatte, ich bin einfach losgefahren, weil ich wusste ja, wo es ist und habe dadurch auch durch die Umwege auch mehr Ortskenntnis erlangt. So ist das halt gewesen. Ne? Manche stellen sich das Christsein so vor. Diese freundliche Stimme, die mich durch dick und dünn leitet, an den Staus vorbei, aufs Ziel zu, so müsste Christsein funktionieren, mein Alltag mit Jesus. Aber so einfach ist es dann doch. Wer die Bibel liest, der wird erkennen, dass Gottes Wege auch manchmal ein bisschen kurvig sein können. Und ich meine jetzt nicht nur für den Einzelnen, auch für eine ganze Gemeinde. Dass man im Rückblick sagt, Mensch, dann haben wir das so gemacht und dann haben wir das wieder so gemacht und dann sind wir da an dem Punkt zurückgeworfen worden und da haben wir uns gesammelt und dann sind wir wieder in die Richtung marschiert. Gell? Ihr könnt das nachvollziehen. Ich habe dazu im Neuen Testament in der Apostelgeschichte einen Text gefunden, Apostelgeschichte 16, die zweite Missionsreise, der Beginn, der ist schön illustriert. Ich lese das mal vor. Zuerst den Kontext. Paulus auf seiner zweiten Reise nach Derbe und Lystra gekommen, hat Timotheus getroffen und hat ihn dort beschneiden lassen. Dann sind sie durch bestimmte Städte gekommen, haben dort die Beschlüsse übergeben, die das Apostelkonzil in Jerusalem ein Kapitel vorher gefasst hatte, wie sie sich verhalten sollen. Und da heißt es, da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Das war der Vers 5. Also das erste Etappenziel, das ist schon erreicht. Die Gemeinde ist gestärkt worden, die wussten wieder, wo es lang geht, weil sie ja in gewissen Fragen unsicher waren. So, und dann heißt es Paulus, sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Also die wollten dahin, aber das hat nicht funktioniert. Sie mussten erst dahin. Als sie nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es nicht zu. Schon wieder den Beschluss gefasst, Mensch, da geht's lang, aber irgendwie klappt das nicht. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und da sah Paulus eine Erscheinung bei der Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber und hilf uns. Als er diese Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hätte, ihnen das Evangelium zu predigen. So sind sie abgefahren und sind rübergekommen nach Troas und nach Neapolis und von dort nach Philippi Und dann heißt es am Vers 13, am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Wir setzten uns hin und redeten mit den Frauen. So eine Situation wie hier, nur ein bisschen mehr Wasser. Gott bewahre uns vor Wasser heute Abend. Und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, Purpurhändlerin aus Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Daraus hat sich eine neue Gemeinde entwickelt. Und die hat gesagt, hey, kommt in mein Haus. Und da haben sich die Leute bekehrt, sind getauft worden, und eine Gemeinde entstanden. Das alles hatte im Vorfeld denkbar schlecht begonnen, weil Paulus Stress hatte mit dem Barnabas. Der hat gestritten über den Markus. Der Markus, also Paulus wollte nicht mehr mitnehmen. Er sagt, das hat nicht geklappt mit dem, den können wir nicht gebrauchen. Barnabas sagt, gib ihm doch noch eine Chance. Auch eine, ja, so eine Regung Gottes, die er Menschen ins Herz geben kann. Der Barnabas sieht noch was Gutes in ihm. Paulus hat dann eigentlich schon abgeschrieben. Und da haben die sich einfach getrennt. Sie gerieten hart aneinander. Paulus sagt, nee, ich nehme den anderen mit, da, den Silas und später dann den jungen Timotheus. Barnabas, wenn du meinst, mit dem Markus hast du noch eine Chance, dann probier es halt. Im Nachhinein merken wir, das hat auch funktioniert. Also, wenn wir Leute aufgeben, Gott gibt ihnen noch lange nicht mehr. Aber jetzt, an der Stelle wird es spannend, da stellt sich die Frage, ja, wie geht es denn weiter mit unserem Missionseinsatz? Die hatten sich so viel vorgenommen. Wie geht es weiter mit dem, was wir geplant haben? Wie geht es weiter mit meinem Leben, mit meinem beruflichen Leben, meiner Familienplanung? Wie geht es weiter, wenn ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich unsicher werde? Und wer jetzt im Rückblick diese Reiseroute, die wir da, wo ich gerade vorgelesen habe, anschauen, der kann den Eindruck gewinnen, dass Gott seine Leute im Zickzackkurs geführt hat. Wenn man die Landkarte rausnimmt, dann sieht man, von Derbe und Lystra geht es nach Westen. In Richtung Asien, aber der Heilige Geist wehrte ihnen, heißt es. Dann ziehen sie nach Norden durch Galatien, dann drehen sie im Norden wieder nach Westen ab. Komisch, kein Durchkommen. Der Heilige Geist gab kein Durchkommen. Dann geht es in die andere Richtung nach Osten, Richtung Bithynien und dann noch einmal 180 Grad wieder nach Westen. Also so. Also Zickzackkurs. Und jetzt sollten wir doch denken, Mensch, also der Weg Gottes. Das muss doch gerade sein, das muss doch ein Ziel haben. So stellen wir uns das doch vor. Gell? Aber so ist es eben nicht. Im Rückblick auf mein Leben merke ich, es war immer so. Ich habe auch manchmal alles in Frage gestellt. Ich musste manchmal auch Umwege gehen. Manchmal war ich so im Startloch und wollte loslegen und es ging einfach nicht. Und dann irgendwann merke ich, jetzt überrollen mich die Ereignisse. Hey, jetzt bin ich 65 und fünffacher Opa. Vor kurzem war ich noch jung, dynamisch und wollte die Welt auf den Kopf stellen. Ne? Manche Christen sollten sich ihre Vorstellungen hinterfragen lassen, wie Gott sie führt. Ja? Und wenn du zugehörst, so immer geradlinig und immer Step by Step. Und hey, Gott kann auch anders. Gott führt nicht immer den direkten und den schnellsten Weg. Und zweitens müssen wir merken, Gott leitet auch nicht immer nach unseren Vorstellungen. Wir haben ja alle unsere Idee vom Leben. Ich glaube, keiner lebt so in den Tag rein. Na gut, manchmal so. Als unser Sohn 18 war, da hat er auch einen Tag angelegt. Das gehört zum Teenagerleben wahrscheinlich dazu. Aber wenn man ein bisschen mehr bei Sinnen ist, dann hat man noch einen Plan vom Leben. Da weiß man nicht, wie das Studium oder die Ausbildung und dann irgendwann Familie, Kinder, Job und so weiter. Häusle bauen, hier weniger, im Schwäbischen ist es gang und gäbe, Häusle bauen. Man hat doch irgendwo einen Plan, eine Idee. Aber Gott, wird das nicht immer so, wie wir uns das vorstellen? Ich glaube, manchmal gehen wir Wege und müssen Wege gehen, die wir gar nicht verstehen und die wir von uns aus auch gar nie so gegangen wären. Und dann ist man mal unsicher und man fragt und man stellt Sachen auch in Frage. Das ist ganz normal. Also wenn du meinst, hey, es ging nur dir so, es geht immer so im Laufe des Lebens. Und das gehört auch dazu. Umso sicherer muss man hinterher wieder sein. Und im Rückblick kann man dann sehen, hey, Gott war doch dabei. Auch wenn ich wanderte im finstern Tal, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Im finstern Tal siehst du nichts mehr. Da fällt alles über dir zusammen. Und du merkst im Rückblick, hey, Gott war auch da bei mir und hat mich da durchgebracht. Also wer das nicht sehen will oder das nicht irgendwie einordnen kann, der steht in Gefahr, dass er die Wege Gottes verlässt und eigene Wege geht. Und manchmal haben wir ja auch für die eigenen Wege auch fromme Argumente, aber wenn man dann schaut, wenn Leute ihre eigenen Wege gehen, auch aus einer Gemeinde raus, auch aus einer Ehe raus, wenn sie manche Sachen hinter sich lassen, im Rückblick merkt man, es ist nicht gesund. Es waren jetzt optimale. Gottes Wege sind die besten Wege. Amen. So ist es. Beim Paulus bleibt es ja nicht beim Zickzackkurs. Irgendwann wird seine Geschichte zu einem richtigen Abenteuer. Und das weiß ich auch, wenn der Heilige Geist führt, bei aller Unsicherheit, es ist doch spannend. Es ist nie langweilig. Voller Überraschung, voller Erlebnisse. Ich will ein paar Grundregeln ableiten, die ich so in der Geschichte erkenne. Die erste Grundregel, der Geist leitet durch das Wort Gottes. Kannst du dir aufschreiben, wenn du das aufschreibst. Geistesleitung durch das Wort Gottes. Der Heilige Geist bindet sich an das Wort Gottes. Und das wird, der wird sich da nicht ändern. Ja? Das Wort Gottes ist wie das Kartenmaterial fürs Navi. Hinter der freundlichen Stimme steckt nämlich ein ausgeklügeltes Programm. Da ist ein Kartenmaterial bis aufs Kleinste, da ist alles drin verzeichnet und die Frau, die zu dir spricht, oder der Mann in meinem Fall, ich lasse mir von Frauen nichts sagen. Oh. Ich hab die Männerstimme eingestellt. Gell? Der redet ja nicht aus sich selber, sondern der tut mir kund, was das Kartenmaterial sagt. Und mein Auto ist durch das GPS verbunden mit dem Satellit und der ruft nur das ab, was da unterlegt ist. Und der Heilige Geist ruft nur ab, was er im Wort Gottes hinterlegt hat. Er widerspricht sich da nicht an der Stelle. Deswegen, es macht doch keinen Sinn, mit der Frau oder dem Mann im Auto zu diskutieren. Der bleibt immer freundlich, er wird dich immer zurück. Ja? Bitte wenden, nächste Abfahrt rechts, dann wieder rechts. Also die großen Wegmarkierungen für unser Leben sind in der Bibel hinterlegt, sind vorgesehen. Wenn durch Gottes Wort, also durch den Gesamtrahmen der Bibel schon was vorgegeben ist, ein bestimmter Weg, und deine Entscheidung nicht dem entspricht oder dem entgegensteht, dann brauchst du gar nicht lang Gott nach seinem Willen zu fragen. Der wird dir keine andere Antwort geben. Das ist einfach so. Die Erfahrung machen wir doch. Ne? Ja, bitte. Nee, Gott sei Dank. Mach das. So ist es richtig. Das ist mein Wille. Gott wird nie was von uns verlangen oder auch segnen, was im Widerspruch zu seinem Wort steht. An der Stelle muss ich das sagen. Ich halte diese Überbetonung vom Prophetischen an manchen Orten, in manchen Gemeinden für ein bisschen fragwürdig. Es gibt Gemeinden, nicht wir, aber bei denen ist alles prophetisch. Also wenn man da in ihr Programm reinguckt, alles, prophetische Kochkurse, prophetische Kindererziehung, da ist alles prophetisch. Und dann denke ich mir, hey, im Hebräerbrief heißt doch Kapitel 1, nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise durch die Propheten gesprochen hat, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Durch den Sohn hat er gesprochen. Jesus ist das lebendige, das fleischgewordene Wort Gottes. Und das ist erkennbar im Leben, durch das Reden und das Handeln von Jesus, erkennen wir, was Gott will. Also das Evangelium gibt schon Aufschluss über den Willen Gottes. Im Psalm heißt es, sein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Es ist Führung. Im Neuen Testament heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist Versorgung. Da kommt die innere Kraft, da kommt der Trost, da kommt die Ermutigung durch sein Wort. Ja? Prophetie hat ihren Platz, absolut. Aus meiner Erkenntnis, die auch nicht die richtige oder die einzig richtige ist, aber doch im Schwerpunkt als eine spezielle Zugabe oder eine Zugabe für spezielle Zeiten oder für spezifische Aufträge in konkrete Situationen rein, wo es jetzt keine spezifische Information von der Bibel her gibt. Da wirft Gott rein in eine bestimmte Lebenssituation. Richte rein, so lieb. Ja. Aber ist es nicht komisch, dass dort das prophetisch am stärksten betont wird, wo scheinbar das Wort Gottes nicht mehr so viel Raum hat? Die Leute, also scheinbar lesen manche Leute gar nicht mehr in der Bibel. Die sind nur, Herr, zeig mir unsere Träume und keine Ahnung, was weiß ich. Die Leute kennen teilweise die Grundlehren der Bibel nicht, aber sind stark prophetisch unterwegs. Da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Wo soll das hinführen? Da droht doch ganz viel Manipulation und Verführung. Also wenn du mit dem Prophetischen kommst, da ich habe schon schlimme Sachen gehört, gell? Und schlimm ist, dass die Leute nachher nicht Buße tun über das, was sie da an Stuss geredet haben. Gott leitet uns durch sein Wort. Paulus hat sich immer vom Wort Gottes leiten lassen. Woher hat er seine Berufung gehabt, das Evangelium zu predigen? Aus dem Missionsgefühl. Jesus selber hat ihn berufen. Apostelgeschichte 9, da die ganze Geschichte. Er hat ihm gesagt, ich will Gemeinde bauen und ich werde durch dich werde ich ein großes Werk tun. Ich werde dich senden und du wirst verkünden und meine Gemeinde wird gestärkt werden und wird gesammelt werden. Und deswegen war es für den Paulus total klar, sein Fokus war immer Evangelium verkünden, damit die Gemeinde gestärkt wird und weitere gegründet wird. Dem Paulus war auch klar, dass der Glaube nicht gemacht werden kann. Man kann das nicht machen, sondern biblischer Glaube kommt durch die Predigt. Und Gott muss auch dazu den Menschen das Herz öffnen. Da kommen wir ja nachher noch kurz drauf, wenn wir uns die Lydia angucken. Das waren so die Koordinaten für das Vorgehen von Paulus. Daran hat er sich gehalten. Ja. Ist die Frage an uns, sind wir bereit, die biblischen Vorgaben als Grundkoordinaten für unser Leben zu übernehmen? Oder meinen wir können das, weil wir es an anderen sehen oder weil wir es irgendwo lesen oder hören, wir können daran vorbei. Muss sich jeder selber fragen. Oder sind uns die biblischen Grundlehren zu gewöhnlich? Sind alles olle Kamellen, kennen wir doch schon. Das ist von vorgestern, das funktioniert heute nicht mehr. Dass wir eben nur noch das Spektakuläre, das Außergewöhnliche wollen. Ich glaube, wer sich darauf einlässt, der wird mit der Zeit ganz komisch. Also zumindest in der Wahrnehmung. Die Leute werden dann komisch. Ja? Das ist immer nur so übernatürlich. Sie brauchen immer eine spezielle Ansprache von Gott. Und dann reden die ständig davon, Gott hat zu mir gesagt. Und oh, letzte Nacht hat Gott mir begegnet. Und Jesus hat mir gesagt. Und das jemand hört, sagt er, ist ja komisch, hat Gott geredet. Das ist schon komisch. Ne? Mir redet Gott auch, ich glaube das. Aber das passiert ganz normal in meinen Arbeiten rein. Ich versuche immer auf Empfang zu bleiben. Jesus, zeig mir deinen Willen. Und wenn ich in die falsche Richtung einschlage, sag mir das. Lass mich auflaufen. Ich lasse mich auch gern aufhalten von dir. Und das passiert immer wieder. Aber ich glaube, so im Rückblick haben wir eigentlich so Sachen ganz gut gemacht. Letztes Jahr hat Gott uns zum Beispiel, also drei Leute unabhängig, hat er richtig zu uns gesprochen, dass wir zusammensaßen und haben unser Herz geteilt und haben gemerkt, hey, das ist totale Übereinstimmung, nämlich, dass wir eine WG gründen sollen. Ja, wir waren geprüft. Wir haben gebetet. Und haben gesagt, Herr, ist es wirklich dran mit einer 76-Jährigen? Ich schaue nicht um eine 76-Jährige. Ich kenne die schon 30 Jahre. Und sie hat jetzt, bei Corona war sie mehr bei uns als bei sich zu Hause, weil sie keine Familie hat. Da haben wir getestet und im Herbst, wir waren zusammen im Urlaub, saßen wir da und haben gesagt, du, also, könnte das nicht ein Modell für die Zukunft sein? Irgendwie wird mein Herz warm dafür. Andere Leute sagen, ihr seid blöd hier. Die haben gesagt, wir lassen uns die Haare waschen, bauen Cannabis an, ist alles legal. Gut, Cannabis haben wir noch nicht. Aber ist auch schwierig. Aber wir haben zum 1. Januar eine WG gefunden. Richtig mit allem drum und dran. WG-Konto, gemeinsame Küche, gemeinsames Wohnzimmer. Wir kaufen ein zusammen, wir kochen zusammen, wir leben zusammen. Wir gehen zusammen in Urlaub. Wir waren jetzt auf Mallorca, jetzt waren wir noch mal in Israel. Das ist richtig schön. Und dann spüren wir, dass die Hand Gottes drin. Warum? Also dieses Prinzip Leben teilen ist ein biblisches Prinzip. Ich glaube, wir sollten viel mehr unser Leben teilen. Kann doch nicht sein, dass wir sagen, ja, wir kommen am Sonntag oder Samstag 2 Stunden zusammen Und dann teilen wir unser Leben und dann gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Gott hat sich doch was dabei gedacht. Gemeinschaft ist was Ansteckendes. Da will er sich zeigen. Also nur ein Beispiel von mir. So spricht Gott und bestätigt das. Ich bin begeistert. Wir haben da die Weichen gestellt und das kann man nicht nach einem Jahr wieder sagen, jetzt machen wir es rückgängig, weil sie hat ihre Wohnung aufgegeben, wir haben unser Haus gekauft, haben es umgebaut, dass wir da auch genug Platz haben. Sind wir bereit, uns da führen zu lassen von Gott und auf die Impulse zu hören? Gut, das muss ich schneller machen. Geistesleitung als zweites, kommt ja hier auch vor, durch Wehren und Drängen. Der Heilige Geist wehrte ihnen oder der Heilige Geist drängte sie in die Richtung. Paulus war aufmerksam gegenüber den Impulsen und er hat sehr sensibel darauf reagiert, wie der Heilige Geist ihnen Freiraum gibt oder eben auch nicht. Das ist das Prinzip der offenen Tür oder der verschlossenen Tür. Ja, wenn du an der Tür rüttelst und sie ist zu, dann ist sie zu. Dann kannst du treten und schreien davor wie so ein Kind. Die geht nicht auf, gell? Und wenn sie auf ist aber, dann geh doch durch, egal was sich dahinter verbirgt. Paulus Absicht war, nach Asien zu reisen, dort zu predigen. Aber da hat sich ihm der Heilige Geist in den Weg gestellt. Wir wissen ja nicht genau, wie das passiert ist. Ist nicht genau beschrieben, gell? Aber es war eindeutig. Er hat keine Freiheit mehr gehabt, in die Richtung weiterzugehen. Schlägt einen anderen Weg ein, wo er denkt, das könnte sein. Aber kurz darauf wieder das Gleiche. Paulus und Silas wollen nach Bithynien reisen, aber der Geist Gottes lässt das nicht zu. Vielleicht so eine Art innere Blockade oder auch so irgendein Ereignis, wo sie gemerkt haben, das ist nicht dran jetzt. Irgendwas war da und sie haben das ernst genommen. Ja, der Geist wird oft so, dass er Dinge blockiert oder verhindert oder aber auch Raum gibt und die Zügel einfach mal hoch. Ich glaube, dass wir viel mehr Freiheit haben, Sachen anzugehen. So nach dem Motto, tu alles, was dir vor die Hände kommt, ich bin mit dir. Da haben wir wahrscheinlich zu viel Scheu oder Unsicherheit, uns auf Neues einzulassen. Warum denn? Man kann doch mit 50, mit 60, mit 70 immer noch Abenteuer erleben und kann was Neues machen.
Yes! Also,
man könnte doch das nicht den jungen Leuten überlassen. Die sind oft so unsicher. Ja? Ich will noch Abenteuer erleben.
Nein.
Ich bin dabei. Warum ist der Weg nach Asien versperrt? Paulus wollte doch das Beste, der wollte doch predigen. Das überrascht mich. Warum ist das so? Ich lerne daraus, nicht immer ist das Gute und das Naheliegende auch das Beste. Also, es gibt viele gute Dinge, aber ich kann nicht alles machen. Und das heißt ja nicht an der Stelle, sehen wir es, dass wenn es jetzt nicht geht, dass es dann für immer verschlossen ist. Paulus hat da nicht den Koffer gepackt und gesagt, sorry, jetzt brechen wir die Reise ab, wir kommen hier nicht weiter. Guck, ja. Und später hat er ja noch mehr dort missioniert. Das Evangelium ist überall dorthin gekommen. Aber er hat sich in dem Moment, in der Situation, hat er innegehalten, hat überlegt, wahrscheinlich gebetet, Herr, was ist los, warum geht es jetzt nicht? Und dann hat er probiert. Es ist auch erlaubt zu experimentieren. Man kann auch Schritte gehen und gucken, tut sich da was auf oder da. Und das haben wir auch schon erlebt, ja? dass wir Sachen nicht haben umsetzen können. Scheinbar wie vernagelt. Ja, dann braucht man Geduld und muss auch mutig sein, vielleicht nochmal was anderes zu tun. Vielleicht bist du gerade in so einer Lebensphase, wo es nicht weitergeht. Ja, halt durch. Oder denk mal über den Topf raus, über das Normale raus. Denk mal out of the box, sagen die. Ja, mal einfach mal Sachen anders machen. Vielleicht ergibt sich da was Neues. Gott wird dir zeigen, wie es weitergeht. Also wir sollten diese feinen Impulse, die der Heilige Geist uns gibt, nicht überhören. Und es muss ihm auch möglich sein, dass er uns in unserem Konzept bringt. Dass wir uns wieder auf ihn erlauben, dass er uns durchgerechnet. Ihm war auf Empfang und hat sich abgestimmt in der Deutung von den Impulsen. Das kann auch sein, dass sie mal heftig diskutiert haben, dass der eine gesagt hat, das kann ich jetzt gar nicht sehen, der andere sagt doch. Und dann Bestätigung da und dort und irgendwann haben sie gesagt, hey, doch, es muss so, scheinbar ist es doch so. Gell? Das Wirken vom Heiligen Geist hängt immer stark mit der Gemeinde zusammen. Es ist ja nicht ganz ungefährlich, dass man immer die Sachen so im Alleingang durchzieht. Und der, der am lautesten schreit, sich dann durchsetzt. Funktioniert in manchen Gemeinden, ja, mal ein Stück weit. Aber mit der Zeit verliert man die Leiter. Also Gott geht mit der Gemeinde voran. Und manche Leiter, die so geradeaus vorangehen, die irgendwann lassen die alles hinter sich. Und am Schluss stehen wir tatsächlich allein da. Ich habe im Lauf der Gemeinde, der Jahre gelernt, wenn ich mir bei wichtigen Entscheidungen unsicher bin, dann darf ich auch andere Leute fragen. Nicht jeden, aber Leute, die ich für reif und zuverlässig halte, die kann ich fragen, du, wie denkst du darüber? Was meinst du dazu? Hat er jetzt auch nochmal eine Entscheidung gezogen, im Gespräch habe ich es gesagt, ich habe die Gemeinde verlassen in Frankfurt. Manche haben gesagt, bist du blöd, ein Jahr vor der Rente kannst du wieder aussteigen. Doch, sage ich, ich kann das. Wenn ich nicht mal die Freiheit habe, wenn es mir eher Stress macht, dass ich da morgens ins Büro mich quäle und ich eine Sache unterstützen muss, die ich nicht unterstützen kann, weil es mir vom Stil her so dagegen geht und weil meine ganzen Freunde weg sind, sage ich, den Stress muss ich mir nicht antun, da steige ich lieber aus. Ja, und wovon lebst du? Sage ich, du, ich kann mich arbeitslos melden, das habe ich keine Mühe mit, ich kann auch Abschlag in Kauf nehmen, wenn ich frühzeitig in Rente gehe, das ist es mir wert. Und ich bin jetzt sowas von frei und ich habe da mit Leuten gesprochen und gesagt, ja, tu, was dein Herz dir sagt. Ja? Nicht, was dir der Verstand einredet und die Angst um die Versorgung, sondern tu, was dein Herz dir sagt, Gott ist mit dir. Und mir wird nicht langweilig. Ach, letzten Dienstag hatte ich eine Beerdigung, am Donnerstag war ich vom Sprachgott der Arabisch in Frankfurt. Heute bin ich hier, nächsten Dienstag wieder eine Beerdigung. Ich muss gucken, dass ich da gar nicht zu viel mache. Ja. Und dadurch, dass ich habe auch zwei, drei gute Freunde, die mir da, ich lasse mir auch was sagen von denen. Und ich merke, wir sind in eine Gemeinschaft reingestellt und da sind wir füreinander da. Und das heißt auch, dass man sich ein bisschen abhängig machen kann von anderen und sich auch nackig machen kann, auch mal kritisch hinterfragt und sich hinterfragen lässt. Ja. Aber das tut so gut, wenn ich weiß, hey, da späten Brüder für mich und Schwestern und die helfen mir, dass ich da nicht eigenwillig meinen eigenen Weg beschreiben kann. Telefon ist verloren gegangen.
Hör mal auf, bitte.
Sein Geist spricht nicht mehr.
Wie sieht das, ich frage euch mal, wie sieht es bei euch aus? So mit der, lasst ihr euch auch reinreden oder traut ihr euch, einander um Rat zu fragen? Das ist wichtig, gerade in so einer Situation. Jeder hat ja so seine Gedanken und hat seine Emotionen, sein inneres Leben. Da muss man sich doch abstimmen können. Da darf man sich doch auch helfen gegenseitig. Ja? Das ist ganz normal. Gemeinde gibt das her. Der Bruder, die Schwester darf zu dir sprechen. Und dann haben wir natürlich hier die außerordentlichen Zeichen. Ja, das wird so spannend, ne? Die Zeichen. Beim Paulus war es ein Traum, der träumt so intensiv. Da sieht er einen mazedonischen Mann, erkennbar in seiner Kleidung wohl, der sagt, komm herüber und hilf uns. Und dann am anderen Tag spricht er mit den Brüdern, sagt, hey, ich habe geträumt, der andere kann es vielleicht bestätigen. Ja. Da kommen sie überein, hey, das ist der Weg, Gott will uns dort in Mazedonien haben. Und sie hingen dort fest in Troas. Troas ist ja eine Hafenstadt. Sind da hingekommen. Vor ihnen ist nur noch Meer. Gell? Also da geht es scheinbar nicht weiter. Da ist Endstation. Sackgasse. Aber Troas bedeutet Durchbruch. Genau dort in der Sackgasse, da erleben sie den Durchbruch. Und der Apostel kommt zu der Überzeugung, jetzt ist Europa dran. Jetzt geht es übers Wasser darüber. Dort sind Menschen, die haben ein Verlangen nach dem Evangelium, sie brauchen unsere Hilfe, Gott ist mit uns, da gehen wir jetzt hin. Und vorher war es Zickzackkurs und jetzt geht es ganz schnell, straight rüber. Ja? Normalerweise braucht man 5 Tage für diese Reise. Dieses Missionsteam hat es in 2 Tagen geschafft. Also wenn klar ist, was Gott will, dann kann man auch schnell handeln, da kann man auch richtig gucken. Wenn der Startschuss fällt, dann müssen wir in die Puschen kommen, ohne zögern. Aufpassen. Komm herüber und hilf uns. Gut, in der wörtlichen Aufforderung haben wir es wahrscheinlich noch nie erlebt, aber es gibt auch solche Situationen, die sich auftun, wo jemand uns um Hilfe bittet. Da klopft jemand an, hast du ein bisschen Zeit, hast du Zeit für mich, kann ich mal mit dir reden? Oder die Nachbarin klingelt und sagt, du, ich muss mit der Kleinen zum Kinderarzt, kann ich die 2 Großen bei dir lassen? Wir haben es erlebt, Lydia und ich, dass wir hatten einen Gastprediger eingeladen aus Australien, schon ein paar Jahre her, den Ian McCormick. Der war tot, ja. Habt ihr mal das Buch gelesen von ihm? Und dann haben seine Gastgeber vorher angerufen, hey, seine Frau ist krank, also der kann nicht kommen. Und dann haben wir aber gespürt, das ist so eine Anfrage Gottes an uns, hey, könnt ihr die aufnehmen? Die kann kommen, die kann bei uns bleiben, die kann sich erholen. Und wir haben die eingeladen und die waren 3 Wochen bei uns. Und es war so eine Segenszeit für uns. Das war so was Starkes, gell? Also wenn wir das verpasst hätten, hätten wir uns selber beraubt. Und wir haben ja Kontakt bis jetzt, der ist dann nach Neuseeland gegangen. Jetzt ist er gerade in Großbritannien mit seiner Familie. Die Kinder sind auch schon ein paar Jahre alt. Also das ist so ein Segen daraus erwachsen, durch diesen einen Anruf, den wir, es war für uns so, ja, so wie dieses komm rüber und hilf uns. Hey, können wir helfen? Ja, natürlich können wir helfen. Die sollen kommen. Jeder darf da Erfahrungen machen. Dein Terminkalender ist voll und plötzlich kommt ein Anruf, hey, hast du Zeit für ein Gespräch? Manchmal sind es gar nicht so die großen Sachen, aber haben wir auch Zeit für die kleinen? Wenn sowas kommt, da ist Flexibilität gefunden. Sind wir bereit, auf das Komm herüber und hilf uns zu reagieren? Als letztes, auch vielleicht ein bisschen eine Spannung, Geistesleitung durch den Verstand. Bei Paulus hier auch erkennbar. Besondere Eingebung, diese außerordentlichen Zeichen sind ja nicht das einzige Instrument. Der Verstand darf auch eine Rolle spielen. Leute, wir müssen den Verstand nicht abgeben, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Ja? In der Abhängigkeit vom Heiligen Geist wird der Verstand erleuchtet und trainiert. Weil in Philippi angekommen, geht der Paulus logisch vor. Er sucht Synagoge, war immer seine erste Anlaufstelle. Wo sind die Juden? Wo versammeln sich die Juden? Da gab es offensichtlich keine Synagoge. Dann denkt er, wo versammeln sich Juden, wenn sie keine Synagoge haben und beten wollen? Beim Wasser. Weil da können sie ihre Waschungen durchführen. Ja? Da sucht er Anknüpfungspunkte und dort findet er gottesfürchtige Frauen, die treffen sich dort zum Gebet. Und das ist der Startpunkt für eine ganz neue Mission. Denn da ist eine vorbereitete Frau. Ja? Und die hätte er woanders nicht gefunden, nur hier. Und deswegen ist wichtig, dass er auch so vorgeht, so, wenn er keine besondere Führung hat, dann geht man Schritt für Schritt vor, wie man es gewohnt ist. Der Herr hat der Lydia das Herz. Jesus ist der Herzensgott. Der Heilige Geist schließt das Herz. Ja. Wenn das nicht passiert, sind all unsere Aktionen und Missionsversuche fruchtlos. Den Schlüssel zum Herzen der Menschen hat Jesus selber in der Hand. Dann es geschieht Großes. Jesus öffnet ihr das Herz und dann passiert, sie öffnet ihr Haus für eine neue Gemeinde. Haben wir Probleme mit dem Verstand? Oder ist es eine große Spannung für uns? Spielen wir das gegenseitig aus? Dürfen wir auch nicht. Da müssen wir auch gucken, dass wir das irgendwie zusammenkriegen. Glaube und Verstand muss keine Gratwanderung sein. Jesus mutet uns diese Spannung zu, wenn wir unser Sein, unsere Motive, unser Inneres seiner Herrschaft unterstellen, dann gebraucht er auch unseren Verstand, damit er zum Zug kommt. Also, das wollen wir festhaben. Jesus führt nicht immer den schnellsten Weg und auch nicht immer den direkten Weg. Er führt doch manchmal Umwege. Hin und wieder lässt er zu, dass wir an unsere Grenzen kommen. Zur ausgewogenen Lebensführung ist Gemeinschaft wichtig. Da seid ihr gerade richtig herausgefordert. Aber es wird euch gelingen, denn Gott ist mit euch. Guckt, dass ihr ihn nicht abhängt. Der Verstand ist kein Feind des Glaubens. Und es braucht geübte und willige Sinne, dass wir Gottes Impulse empfangen und richtig deuten können. Vielleicht ein paar Tipps, die uns helfen können, dass wir so drinnen bleiben in diesem Flow. Also Gegenwart Gottes suchen sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja? Je mehr wir der Gegenwart Gottes Raum geben, desto wachsamer werden wir ja auch gegenüber seinen Regeln. Konzentriere dich auf seine Absichten. Gib ihnen Vorrang. Es gibt ja für einen Diener nichts Wichtiges, als dass sein Herr zum Zug kommt, dass der Herr die Ziele erreicht. Wachse in der Liebe zu den Menschen. man kann so krass prophetische Zusprüche geben, wenn keine Liebe dabei ist, ist es auch nichts. Paulus sagt, es ist wie ein tönernes Erz. Ne? Hätte ich Erkenntnis und Weissagung ohne Ende, aber hätte der Liebe nicht, dann wäre es wie ein tönernes Erz. Man soll immer von Liebe getragen sein und Wertschätzung dem anderen gegenüber. Man muss den anderen nicht überfahren und nicht erschlagen mit dem, was man von Gott her für ihn erkannt hat. Gegenwart Gottes, Gottes Absichten, Liebe zu den Menschen. Werde zum Liebhaber der Bibel. Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist. Dass wir das Wort Gottes liebhaben, uns damit beschäftigen, dass es uns nie langweilig wird. Und dass wir immer wieder neu Zugang finden dazu, auch im Zugang ringen. Am besten mal eine neue Übersetzung ausprobieren. Und wenn die alte zu arg markiert ist, dass du nur noch die Markierungen siehst, leg sie weg, kauf dir eine neue, unbeschrieben, also blank, ohne Markierung. Und dann lies wieder neu. Dann kommst du wieder rein, du wirst wieder Neues entdecken. Also wir sind unterwegs, wenn wir mit dem Heiligen Geist vertrauen, uns von ihm leiten lassen, sind wir unterwegs. Es ist ein Abenteuer, aber es lohnt sich und es wird nie langweilig. Amen.
Amen.
Das muss ich euch sagen, ich habe es euch gesagt. Wir lesen. Jesus, du bist Herr der Gemeinde, ob 500 zusammenkommen oder 50 oder nur 5. Ja, du bist da und du willst überall dort, wo wir uns im Glauben ausstrecken zu dir und dir vertrauen und wo wir uns bereit sind, uns von dir gebrauchen zu lassen. Da willst du uns teilhaben lassen an der unsichtbaren Welt und dem, was du dort vorbereitet hast und was dort abgeht. Ich bete, dass wir hier nicht nur im irdischen, im machbaren planen, sondern bereit sind, auch ja, die geistliche Welt manifest zu machen. Für Besucher, für unsere Nachbarn im Alltag, für Leute, denen wir begegnen. Herr, gebrauch uns da auf eine ganz natürliche, normale Weise, dass wir mit dir reden können, von dir hören und erleben, wir sind getragen. Und auch bei Rückschlägen und Verletzungen lässt du uns nicht allein. Herr, so spreche ich Segen aus über diese Gemeinde, über die Leitung, über jeden, der sich investiert, groß und klein. Sei du da, ja, und bau dein Reich in Babenhausen. Amen.
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 Danke.
Genau. Also das nächste Mal darf gerne jemand mit einem Kanister oder zwei Benzin herkommen. So, Notfallbenzin. Ja, ja. Aber ist ja nicht so schlimm. Ja, dann würde ich sagen, wer kann, darf gerne aufstehen, dann würde ich euch noch gerne.